Wenn man ganz kurz sich diesen Moment deutlich macht oder diesen Prozess deutlich macht, ein Mitarbeiter, der 15 Jahre erfolgreich im Unternehmen gearbeitet hat, kriegt diese Botschaft, selbst wenn er es geahnt hat, dass sie irgendwie auf ihn zukommt. Der Moment ist ein Schock. Der Moment ist ein Schock, so ähnlich wie wie wenn eine langjährige Beziehung, wir haben am Anfang über Ehe gesprochen, so wie wenn eine langjährige Beziehung zu Ende geht. Hier geht eine langjährige Beziehung zu Ende. Meistens haben die Leute mehr Zeit in ihrem Team verbracht, als sie die zu Hause verbracht haben. So, du kriegst diese Botschaft, du gehörst nicht mehr dazu. Was passiert? Es passiert auf der psychologischen Ebene das Gleiche, was bei dem Todesfall in der Familie oder bei sonstigen Dingen passiert. Kübler-Ross, Trauerkurve. Die Leute werden erst noch mal ein bisschen aggressiv. Ja, also da kommt eine Bedrohung auf mich zu. Dann bin ich entweder aggressiv, ich fliehe oder ich stelle mich tot. Fliehen geht nicht, weil ich bin im Arbeitsvertrag. Aggressiv funktioniert nur ganz kurz. Meistens wallt da was in den Leuten auf. Oft in diesem Termin oder kurz danach. Aber danach beginnt eigentlich eine Phase, wo gar nichts passiert. Wo die Leute sich in Anführungszeichen totstellen. Warum? Hat die Kübler-Ross untersucht. Das ist das, was wir als Change-Kurve kennen. Ja, da geht die Selbstwirksamkeit runter. Ich erkenne, ich kann eigentlich nichts tun. Und es fühlt sich auch scheiße an und ich gehe noch tiefer in den Keller.
Rebellentalk. dergroßefreiheit.com.
Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und
Jörg Christa aus einem ganz, ganz sonnigen Hamburg.
Moin Moin!
Moin Moin!
Ja, moin, moin. Und die Video-Podcast-Zuschauer, Zuhörer, die wissen schon, wir sind nicht alleine, auch heute mal wieder mit einem wundervollen Gast im Robert Marlinghaus. Einen wunderschönen guten Morgen, Robert, grüß dich.
Hallo. Hallo, moin moin nach Hamburg. Auch hier am Niederrhein übrigens scheint die Sonne, also wir haben es uns auch irgendwie verdient.
Das ist ja ein Skandal. Ich dachte, wir sind die Einzigen, wo es schön ist.
Eigentlich ist der Norden schöner.
Das stimmt, keine Frage. Ich habe auch lange in Lübeck gelebt oder länger in Lübeck gelebt und ihr habt absolut recht.
Ja, dann können wir ja loslegen. Das ist doch schon mal sympathisch.
Aber wenn wir einig sind, oder? Sind wir super einig.
Ja, also der Robert und wir sind gemeinsam in dem Red Shoe Club. Das ist unsere Vereinigung von großartigen Menschen, Coaches, Therapeuten und Wegbegleitern. Und wir sprechen heute über das Thema Trennung mit dem Robert. Und der Robert ist ein Profi in Sachen HR. Am besten sagst du ein bisschen was über dich selber und wieso wir über Trennung sprechen.
Gerne. Also genau, ich glaube, wir müssen noch klar machen, dass wir über Trennung im Zusammenhang mit Unternehmen sprechen.
Ja, du bist kein Eheberater.
Ich bin nicht als Eheberater nicht so besonders erfolgreich, aber als Ehemann übrigens glaube ich schon. Okay. Aber egal. Ich habe mehr als 25 Jahre Personalerfahrung auf dem Buckel und ich glaube in der Zeit, um ein bisschen beim Thema zu bleiben, auch eine ganze Menge Personalabbau mitbegleitet, verantwortet, umgesetzt. Schlechter und besser gemacht. Ich hoffe, mit zunehmender Erfahrung und mit zunehmendem Einblick besser gemacht. Vor allen Dingen ist mir über die Zeit klar geworden, wie wichtig dieses Thema ist. Also es ist ein Thema, was keiner gerne hat. Es ist eigentlich ein schlechtes Thema für alle Beteiligten. Und nach ist in mir die Einsicht gewachsen, auch ein schlechtes Thema kann man besser machen.
Wie machst du das denn?
Ich glaube, das macht man zuerst mal, indem man versteht, dass dieses Thema ein ganz wichtiges im Lebenslauf der Personalwelt ist. Und warum ist es das, glaube ich? Also wenn man das ernst meint, dass die Menschen nicht nur Betriebsmittel sind, sondern tatsächlich Menschen, die in einer Organisation sind, die da verknüpft sind. Und dann, glaube ich, ist es entscheidend, dass man diese Erkenntnis auch bis zum Ende durchträgt und das auch zu dem Zeitpunkt, wo eine Trennung stattfindet. Und mit Trennung meine ich jetzt hier eine unverschuldete Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ja, also eine Unternehmensentscheidung, an deren Ende weniger Jobs da sind oder bestimmte Jobs nicht mehr da sind, für die das Individuum nichts kann. Und dann kommt es eben dazu, dass Arbeitswege auseinandergehen. Was an sich ja vielleicht, wenn man es aus der Ferne betrachtet, kein Drama ist. Da geht einfach eine Zeit gemeinsamen Lebens zusammen. Aber wenn du mit den Beteiligten sprichst, merkst du, da hängt tatsächlich ja ganz viel Herzblut dran. Arbeit ist für uns alle viel mehr als nur die Kohle zu verdienen. Das ist ja der Anspruch, den wir heutzutage haben. Und wenn wir das konsequent zu Ende denken, dann heißt es auch, dann, wenn diese Arbeitswege auseinandergehen, ist das auf Augenhöhe mit einem Menschen passiert das. Und trotzdem, obwohl man sagen könnte, das ist ja ein bisschen weich und soft, da geht es einfach darum, das Ding schnell und zügig und billig auseinanderzubringen, damit es gut weitergehen kann. Und ich glaube, wenn man das gut macht, dann geht das für die Beteiligten besser zu Ende und es geht auch schneller und billiger zu Ende. Also da kommen ganz viele Aspekte rein. Du hattest gefragt, wie macht man das denn gut? Ich glaube, man macht es gut, indem man dem Menschen tatsächlich auf Augenhöhe begegnet, auch wenn es nicht seine Entscheidung oder ihre Entscheidung war, das Unternehmen zu verlassen, dass man sich versucht, in die Schuhe desjenigen reinzubegeben, was bewegt den jetzt gerade, und dann versucht, an der Stelle anzusetzen, wo man gerade ist, und einen fairen Prozess miteinander zu gehen und den eben auch über alles hinweg zu gehen. Zum Beispiel, um da ein bisschen Butter bei die Fische zu kriegen, wenn eine Trennungsbotschaft überbracht wird, dann ist das ja ein Schock für alle Beteiligten. Ja, also zumindest für diejenigen, die Botschaft bekommen. Solche Situationen machen auch was mit denen, die sie überbringen müssen. Da werden mir alle Personaler zustimmen und alle Führungskräfte, die Trennungsbotschaften überbracht haben. Das machst du nicht mal eben so. Das geht richtig an die Substanz. Ja, bis dahin, dass ich das auch erlebt habe, dass du sagst, ihr macht nicht mehr als 4 oder 5 solche Gespräche in großen Abbauwellen. Ihr macht nicht mehr als 4 oder 5 solche Gespräche am Tag, weil es einfach total viel Substanz kostet. Und es muss Substanz kosten. Und das ist der nächste Punkt, warum es oder wie man es gut macht. Du musst dir, glaube ich, als Führungskraft, wenn du dich von einem Mitarbeiter trennst, klar machen, da geht auch ein kleines Stückchen Herzblut raus. Ja, du hast lange zusammengearbeitet und jetzt musst du deinen Schlusspunkt setzen. Wenn du glaubst, du kannst das kalt machen und an dir abtropfen lassen, dann ist das schon der erste Fehler. Dann ist der Schaden, den du selber als Führungskraft, die bleibt, oder als HRler, der bleibt, größer, als er sein müsste an der Stelle. Also ich glaube, sich mit Herz und Verstand da reinzugeben und auch das abzubekommen, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben dann an Gefühlen hat, und das bewusst aufzunehmen und zu sagen, ich nehme das an, auch wenn es nicht mich persönlich betrifft, ist ein zweiter Aspekt, der dazukommt, oder ein weiterer Aspekt, der dazukommt.
Gibt es denn Menschen, denen das egal ist, die das leichter können? Ich habe neulich mal mit Restrukturierern gesprochen und die sagten, idealerweise ist es so, wenn das einer macht, dem das im Grunde egal ist. Also das könnte man ja jetzt auch so sagen, ich mach das jetzt bewusst mal provokativ, zu sagen, pass auf, wir haben hier einen Unternehmen, das ist der ist kaltschnäuzig, ne, den schicken wir dahin, der soll das sagen, und dann ist der weg und dann ist das gut. Warum ist es denn für das Unternehmen wichtig, dass das gut sich, also ich will jetzt gar nicht von Karma sprechen, aber warum ist denn das wichtig, dass sie sich gut trennen? Wir könnten ja auch sagen, ist halt so.
Also ich glaube, der Hauptpunkt liegt darin, dass er nicht weg ist. Ja, also der Mensch ist nicht einfach weg, weil da bleiben Menschen, die sich an den Menschen erinnern. Nummer eins, ja, das sind all die Kollegen, von denen du willst, dass sie eigentlich gut und motiviert weiterarbeiten. Okay. Die schauen sich an, was ist mit dem passiert. Da ist die Führungskraft, ja, im deutschen Arbeitsrecht ist jemand nicht einfach weg. Ja, es sei denn, du machst, Restrukturierer haben es manchmal leicht, die machen eine ganze Hütte zu, dann kannst du natürlich sagen, das endet hier und du übergibst den Brief, das ist relativ leicht. Die meisten Trennungen passieren nicht so. Die meisten Trennungen passieren in einer Situation, in der du den Mitarbeiter dazu bringen musst, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, weil betriebsbedingte Kündigungen nicht funktionieren, Sozialauswahl, all diese Dinge schränken uns ja total ein. Das heißt, der ist nicht einfach weg, sondern du sagst ihm, wir hätten gerne, dass du nicht mehr da bist. Und dann beginnt ein langer, schmerzhafter Prozess des Aushandelns, des Suchens nach Lösungsmöglichkeiten. Und das wäre nicht so schlimm, wenn das nur den Menschen betreffen würde, aber es hat eine riesen Auswirkung ins Unternehmen. Da schauen die Mitarbeiter zu, die bleiben. Die Führungskräfte sind gebunden mit ihren Ressourcen, die sollten eigentlich nach vorne schauen, sind aber gebunden in der Diskussion mit den Menschen. Die HRler kümmern sich auch nicht um das, wo es nach vorne geht, sondern eigentlich um das, was zu Ende gehen sollte. Und ich glaube tatsächlich auch, Unternehmenskultur wird dann klar und deutlich, wie jede Kultur und Charakter übrigens, wenn es schwierig wird. Ja. Mhm. Bei schönem Wettersegeln ist einfach, da kann jeder über die Alster schippern. Ja, dann, wenn du Sturm hast, dann zeigt sich, ob es jemand kann. Und dann zeigt sich eben auch, ob ein Unternehmen Charakter hat. Und ob ein Unternehmen Charakter hat, das ist die Frage, ob es attraktiv ist für die Nächsten, die kommen wollen. Ja. Ja. Mhm. Und jemand, der weg ist, der hinterlässt eine Spur, zum Beispiel auf Kununu oder sonst irgendwo. Ja. Und diese Spur nehmen andere Leute auf und sagen dann in einen Laden, der so funktioniert, will ich reingehen oder will ich eben nicht reingehen? Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, total wichtig.
Jetzt arbeitest du ja für eine internationale Bank, die ist ja groß und mächtig. Und du bist also Repräsentant eines großen, mächtigen Arbeitgebers. Was braucht's denn, damit du mit diesem Individuum, was gerade getrennt wurde, auf Augenhöhe kommen kannst?
Ja, das ist ein fairer Punkt. Also es braucht, wie gesagt, dieses Einlassen dazu. Ich glaube, es braucht auch die Erkenntnis im Unternehmen, dass neben allem, was man auf der menschlichen Seite tut, es auch ein faires finanzielles Package geben muss. Auch wenn die Betroffenen es nie als fair empfinden werden. Ja, da wird nie einer sagen, das ist jetzt genug Geld, danke, ich gehe. Das ist immer zu wenig. Und es ist, glaube ich, eine Haltungsfrage desjenigen, der diese Gespräche führt. Also begebe ich mich in die Situation, dass ich tatsächlich verstehen will, was gerade meinem Gegenüber passiert. Wenn man ganz kurz sich diesen Moment deutlich macht oder diesen Prozess deutlich macht, ein Mitarbeiter, der 15 Jahre erfolgreich im Unternehmen gearbeitet hat, kriegt diese Botschaft. Und selbst wenn er es geahnt hat, dass sie irgendwie auf ihn zukommt, der Moment ist ein Schock. Der Moment ist ein Schock, so ähnlich wie wie wenn eine langjährige Beziehung, wir haben am Anfang über Ehe gesprochen, so wie wenn eine langjährige Beziehung zu Ende geht. Hier geht eine langjährige Beziehung zu Ende. Meistens haben die Leute mehr Zeit in ihrem Team verbracht, als sie die zu Hause verbracht haben. So, du kriegst diese Botschaft, du gehörst nicht mehr dazu. Was passiert? Es passiert auf der psychologischen Ebene das Gleiche, was bei dem Todesfall in der Familie oder bei sonstigen Dingen passiert. Kübler-Ross, Trauerkurve. Die Leute werden erst noch mal ein bisschen aggressiv. Ja, also da kommt eine Bedrohung auf mich zu. Dann bin ich entweder aggressiv, ich fliehe oder ich stelle mich tot. Fliehen geht nicht, weil ich bin im Arbeitsvertrag. Aggressiv funktioniert nur ganz kurz. Meistens wallt da was in den Leuten auf, oft in diesem Termin oder kurz danach. Aber danach beginnt eigentlich eine Phase, wo gar nichts passiert. Wo die Leute sich in Anführungszeichen totstellen. Warum? Hat die Kübler-Ross untersucht. Das ist das, was wir als Change-Kurve kennen. Ja, mhm. Da geht die Selbstwirksamkeit runter. Ich erkenne, ich kann eigentlich nichts tun. Und es fühlt sich auch scheiße an und ich gehe noch tiefer in den Keller. So, und in diesem Moment sagen wir dann, so, hier ist übrigens dein Aufhebungsvertrag. Könntest du bitte jetzt unterschreiben? Also du hast die Leute paralysiert, die können gar nicht anders. Und dann erwartest du plötzlich Aktivität von ihnen in eine Richtung, die lebensbestimmt ist. So, und die Frage war ja gerade sozusagen, also was brauche ich? Ich brauche das Verständnis der Situation meines Gegenübers. Wann kann ich mit dem was besprechen? Und Respekt eben dafür, dass es diese Zeit braucht. Und ich glaube auch, was es braucht, ist idealerweise in dieser Phase, ja, die Menschen kommen in dieses Jammertal oder wie immer du das nennen möchtest. Und die Frage ist, wie lange ist dieses Jammertal? Wann kann sich jemand, der in diesem Tal ist, wirklich auf Augenhöhe entscheiden, was er danach tut? Und ich glaube, da beginnt die Verantwortung, die ein Unternehmen auch hat. Wie helfe ich den Leuten, aus diesem Jammertal rauszukommen und entscheidungsfähig zu werden?
Du nennst das Jammertal. Ich bin auch Therapeut und habe mal gelernt, dass jede Beziehung, ich bin Gestalttherapeut, da geht es in erster Linie um Beziehungen, da gibt es, wenn eine Beziehung zu Ende ist, jetzt mal im rein zwischenmenschlichen Bereich, wenn jemand zum Beispiel stirbt, geht eine Beziehung zu Ende. Oder wenn jemand sich trennt, geht eine Beziehung zu Ende. Und dann gibt es etwas, das nennt sich Trauer. Und ich finde es, also für mich fühlt es sich besser an zu sagen, es ist eine Trauerarbeit notwendig.
Absolut.
Und es gibt eine Zeit der Trauer und die Zeit, weil du sagst gerade, wann ist der richtige Moment? Ich glaube, das wird auch mit der Bekanntgabe des Trennungswunsches beginnt die Trauer. Das ist erstmal, fallen die Leute in ein tiefes Loch. Dann müssen sie ja ihr Leben auch neu sortieren. Das ist genau das Gleiche, wenn ein Lebenspartner stirbt oder jemand sich trennt. Du musst dein Leben neu sortieren. Das heißt, du hast da plötzlich einen riesen Scherbenhaufen, den du irgendwie wieder zusammensetzen musst. Und das ist die Zeit der Trauer. Und da haben wir gelernt in der Trauerarbeit, man muss diese Trauer wirklich leben. Es gibt ja Leute, die deckeln alles irgendwie zu oder sowas. Das wird dann eine never-ending story. Also einmal die Trauer wirklich zulassen und volle Kanne reingehen. Und dann muss irgendwann vorbei sein, weil irgendwann muss es dann nach vorne gehen. Und da ist für mich so gefühlt dann der Punkt, mit so einem Vertrag zu kommen, zu sagen, okay, jetzt bin ich durch die Trauer durch, bam, jetzt gucke ich wieder nach vorne. Weil wenn der mitten in der Trauer ist und du kommst mit so einem Vertrag um die Ecke, dann kann das eigentlich nur nach hinten losgehen.
Ja, ich lass mich da gerade noch eins ergänzen. Ich glaube, es muss auch eine Trauerbegleitung geben.
Genau.
Also nicht nur ihn in seiner Trauer trauern lassen und warten, bis er rauskommt, sondern tatsächlich von dem Prozess, wie so ein Kriseninterventionsteam, ne, wie die bei einem großen Unglück, wenn dann die Orangschwesten kommen, wo hinten drauf steht Pfarrer und tatsächlich sich der Leute anbieten, die gerade durch diese Tragödie gegangen sind, damit sie nicht einfach psychisch in die Irre laufen. Und so eine Trauerbegleitung als Arbeitgeber, ich weiß nicht, gibt's die überhaupt?
Ich finde das Bild total passend, weil das ist genau das, was da passiert. Und auch diese Kurve, ursprünglich stammt die ja tatsächlich aus der Forschung über Menschen, die trauern. Ja, also diese Kübler-Ross hat ursprünglich geforscht, wie kommen Menschen durch diese Trauerphase durch. Also das Bild ist genau das. Und ich glaube auch, dass die Emotionen, wahrscheinlich das, was im Kopf passiert, auch neurophysiologisch genau das Gleiche ist.
Genau das Gleiche, ja.
Und Trauerbegleitung sozusagen als Bild, also ich glaube, es passt sehr gut. Und unsere Pietät würde uns ja normalerweise verbieten, jemand, der in der Situation ist, zu sagen, übrigens, du musst hier noch einen Fernsehvertrag unterschreiben oder sonst irgendwas. Ja, okay. Weil in unserer Natur tief eingeprägt ist, du kannst von diesem Menschen jetzt im Moment nichts erwarten, der ist quasi komplett ausgelastet damit. Mhm. Und doch finde ich die Idee auch gut, Trauerbegleitung für Unternehmen, die gibt es, aber in ganz wenigen Fällen. Und das ist aus meiner Sicht was ganz anderes als Outplacement-Beratung. Ja, Outplacement-Beratung passiert, wenn Menschen den Vertrag unterschrieben haben, wenn sie wieder handlungsfähig sind, dann geht es darum, was mache ich jetzt als nächstes, wie platziere ich mich am Arbeitsmarkt, und das ist gut. Die Trauerbegleitung, und ich bin im anderen Team unterwegs, wo wir das eben Trennungsmanagement auf Augenhöhe nennen, die Trauerbegleitung beginnt genau da, wo die Menschen diese Botschaft bekommen haben und wo sie ja erstmal verstehen müssen, was passiert mit denen. Also wenn wir die als Menschen auf Augenhöhe wahrnehmen, dann diskutieren wir genau über sowas, wie wir gerade gesprochen haben. Passiert hier nicht genau das Gleiche wie in einer Trauer? Und ist das nicht richtig, dass du jetzt hier bist? Und was brauchst du jetzt an Erkenntnis über dich selbst, vielleicht auch ein Zurückführen auf deine Stärken, ja, was auch in einer Trauerarbeit passiert? Was ist das, was bleibt? Was ist das, worauf du aufbaust? Was ist das, was du mitnimmst daraus? Das kommt ja alles irgendwann dann in dieser Trauerphase auch. Und das ist das, was den Menschen hilft, schnell wieder, also nicht schnell im Sinne von fix, sondern schnell im Sinne von in einer guten Zeit durch diese Phase durchzukommen. Und das hat eine totale Auswirkung auf die Menschen, die betroffen sind, und auf die Menschen, die sich das ansehen, wie man damit umgeht.
Weil letztendlich geht es ja darum, wieder nach vorne zu schauen und da genau den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wenn du nämlich zu früh damit anfängst, dann verstärkst du eher noch die Reaktanz. Wenn du aber das merkst, dass du der richtige Zeitpunkt ist, und das ist ja auch unterschiedlich. Also es ist ja auch unterschiedlich, wie viel Begleitung brauche ich. Es gibt Menschen, die kommen sehr gut alleine, die wollen niemanden anders. Die kommen mit sich alleine gut zurecht, und andere, die brauchen eine Begleitung. Das ist ja auch nicht bei jedem Menschen gleich. Ja. Und auch der Zeitpunkt ist nicht bei jedem Menschen gleich. Ich glaube, es ist wichtiger, jemanden zu haben, der die Empathie hat, zu sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt können wir wieder gemeinsam nach vorne zu gucken, um sagen, was du, das finde ich total wichtig, was du gesagt hast. Das ist genauso, wenn man umzieht, sagt man auch immer, und sich neu einrichtet, man soll eine Sache mitnehmen, die einem alt vertraut ist, so damit man neu ankommen kann. Und so ist es hier auch. Das heißt also, was nimmst du wirklich mit? Was ist für immer da, was dir niemand mehr wegnimmt und dir hilft in deinem neuen Lebensabschnitt sozusagen? Und da jemanden zu haben, der da die Fähigkeit hat, das wirklich zu erkennen, das, denke ich mal, ist mein Gefühl jetzt, wo man das besser machen kann, also gut machen kann.
Also ich bin jetzt total geshattert. Ich konnte jetzt gar nicht so richtig folgen, was gerade gelaufen, weil ich die ganze Zeit ein Bild vor Augen habe. Wenn ich jetzt in den Zeitungen immer lese, Konzern XY baut 4.000 Leute ab. Und dann kam mir gerade so das Bild in den Kopf, da stürzen gerade 10 Jumbo-Jets ab.
Ja, so ist das auch.
So, und wie würde man als Gesellschaft reagieren, wenn 10 Jumbo-Jets abstürzen?
Kriseninterventionsteam.
Und was tut man tatsächlich, wenn man, ja, so. Das ist und diese das war jetzt für mich so ein bisschen so ein harter Schlag gegen den Kopf, einfach das Bewusstsein zu haben, wie wenig tatsächlich passiert bei wirklich großen Tragödien im Unternehmenskontext.
Und das ist der Grund, weil, weißt du, wenn du mit dem Flugzeug abstürzt, dann sieht man, da fehlt ein Arm, Bein oder ein Kopf.
Ja.
Und wenn du, aber bei den Menschen, die sehen ja immer noch heile aus. Und das, was da im Kopf ist, das wird immer noch zu wenig berücksichtigt, was da passiert. Ich sag mal, jetzt mal ein Beispiel von früher, wie sich die Zeit verändert. Ich hatte mit meiner Oma, da war ich 4 Jahre alt, einen schweren Autounfall. Meine Oma ist dabei gestorben. Da hat sich niemand um mich gekümmert. Niemand. Niemand hat mal gefragt, wie geht's dir damit? Wenn das heute passieren würde, dann würde eine Armee von Psychologen kommen und sagen, oh, was ist mit dem armen Kind? Mhm. Na, wie geht's dir? Und so weiter. Ja. Und ich glaube, da sind wir vielleicht gerade in einem Change-Prozess, dass wir also, dass dieses bewusster wird, dass auch wenn die Arme noch dran sind und der Kopf, dass da trotzdem etwas passiert.
Also ich habe, als ich 23 war, meine damalige Freundin beim Verkehrsunfall verloren. Und ich hatte dann tatsächlich meinen besten Freund immer noch, der mich über 1,5 Jahre Trauer begleitet hat. Und ich habe damals studiert, war auf der Wohnebene, habe mit dem zusammengelebt sozusagen, door and door. Und ich bin dann tatsächlich, also über Monate, auch immer mal wieder nachts einfach zu ihm rein, weil ich reden musste, weil ich damit überhaupt nicht zurechtkam. Und wenn ich den nicht gehabt hätte, lieber Uwe, von dieser Stelle herzliches Dankeschön und liebe Grüße.
Hoffentlich hört er das.
Das hört er auf jeden Fall.
Gut,
das war für mich tatsächlich lebensrettend in einer Art und Weise, dass ich mit dieser Trauer dann tatsächlich auch klarkam. Kann man sowas vergleichen?
Ich glaube ja. Und die gute Botschaft dahinter ist auch, das Bild ist ja total stark, was wir jetzt gerade nehmen, ne? Dass da tatsächlich ein Trauerfall passiert. Aber so schlimm ist es nicht. Es fühlt sich nur, und das ist ja auch Realität, es fühlt sich nur im ersten Moment so schlimm an. Wenn, und das ist auch meine Erfahrung, wenn du 2 Jahre nach so einem Trennungsprozess mit den Menschen sprichst, gucken die oft zurück und sagen, das gehörte zu den guten Ergebnissen oder Erlebnissen in meinem Leben oder zu guten Wendungen in meinem Leben.
Ja.
Aber das weiß man eben nicht in dem Moment, wo es passiert. Genau. Ja, und es fühlt sich in dem Moment tatsächlich so an. Also von daher ist es tatsächlich so, dass ich glaube, die Dimension ist überschaubarer und trotzdem geht es darum, glaube ich, so viel wie möglich Unterstützung zu bieten. Und da wird jetzt der BWLer in mir wach. Ja, man kann das natürlich aus reinem Altruismus und weil man die Menschen so lieb hat und weil man auch möchte, dass die Stimmung gut ist. Aber ehrlich gesagt, wenn wir nochmal überlegen, die klassische Situation ist, du verhandelst mit jemandem über einen Aufhebungsvertrag. Wann entscheidest du dich endlich, das Unternehmen zu welchen Bedingungen zu verlassen? Das sind 75% der Trennungen, die in Deutschland in Unternehmen passieren, glaube ich. Ja, in dem Moment, wo du ein Gegenüber hast, was sich entscheiden kann, weil es Optionen da draußen sieht, weil es weiß, welche Pakete nehme ich denn mit, welche Stärken, was habe ich hier gelernt, was nehme ich mit, was habe ich in meinem Rucksack, womit bin ich ausgestattet. In dem Moment kann jemand sich dann eben auch entscheiden zu gehen und so einen Vertrag auf Augenhöhe mit mir verhandeln, was Faires raushandeln und dann kann man eben auch jemanden ziehen lassen, weil anders als in der Vergangenheit, in der Zeit unserer Väter, wo man irgendwo bei Blum und Voss angefangen hat zu arbeiten, und da eben auch in Rente gegangen ist. Und alles andere, was dazwischen passiert, hätte man sich gar nicht vorstellen können. Sind ja Trennungen, Arbeitswege, die zusammen und auseinander gehen, heutzutage was ganz Normales. Ja, in dem Moment, wo der Arbeitnehmer entscheidet, ist das normal. Wo der Arbeitgeber entscheidet, gibt es einfach eine Rahmenbedingung, die es anders machen.
Ich glaube, da hast du im Vergleich zu unserem Beispiel einen Punkt genannt, der da nicht vorkommt. Du hast in deinem Fall die Möglichkeit, einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Wenn ein Mensch geht, kannst du das in der Regel nicht.
Genau.
Und glaube, da liegt nochmal der Unterschied oder die Chance, sagen wir mal so, das fair, wirklich fair auszuhandeln, dass es gefühlt ein annehmbarer Ausgleich ist.
Ja, und dieses fair hat 2 Aspekte. Das hat den Geldaspekt natürlich, aber es hat eben auch den Aspekt, zu welchem Zeitpunkt, das hattest du gerade auch gesagt, und lasse ich den Menschen in einer Verfassung gehen, in der er wirklich da draußen wieder was Neues finden kann? Oder trete ich da ein Häuflein Elend vor die Tür, das gar keine Chance hat, woanders einen Arbeitsplatz zu finden, weil jeder, der dieses Häuflein Elend sieht, sagt sich, den will ich bei mir nicht haben, der vielleicht vor 14 Tagen noch ein großer war.
Ja, also da auch nochmal ein kleines Bild aus meiner Erfahrung. Oktober 2001, wir sitzen im Investmentbanking, M&A, machen unsere Arbeit am Vierertisch. Bei meinem Kollegen rechts neben mir klingelt das Telefon, er geht ran, sagt, okay, ja, ich komme. Was war passiert? Man hatte ihn vom 28. Stock in den 33. Stock bestellt, geht hoch, kommt wieder, Sag, was war denn? Ja, sagt er, die haben mich rausgeschmissen. Ich sag, du verarschst mich. Ja, sagt er, doch, so ist es. Die haben einen Aufhebungsvertrag angeboten. Ich so, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Komm so aus dem heiteren Himmel, ja? Ich rufe noch zwei andere Kumpels an. Wir waren so eine Vierer-Clique. Wir gehen runter in die Kantine, sitzen da, trinken Kaffee, um den wieder aufzubauen. Kommt die Sekretärin vom Boss und holt sich den nächsten. Sagt, du müsstest mal in den 33. Stock kommen.
Du Scheiße.
Ja, was war passiert? Dann haben die also innerhalb ein paar Stunden haben die also 20% von uns rausgeschmissen.
Einfach mal so.
Einfach mal so. Und das war der Grund, schöne Grüße an meine ehemaligen Chefs, warum ich die Deutsche Bank verlassen habe. Also nicht, weil sie mich rausgeschmissen haben. Ich war einer der Überlebenden. Auch da übrigens eine interessante Vokabel. Winner's Curse. Also das heißt, dass diejenigen, die übrig bleiben, eigentlich doppelt angeschissen sind, weil sie nämlich die Arbeit von denen, die sie rausgeschmissen haben, mitmachen mussten. Da war man auch nicht so richtig klar, ob man jetzt zu den Gewinnern gehört hat oder nicht. Aber ich habe gesagt, für solche Chefs werde ich nie wieder arbeiten, die Menschen so traumatisieren, indem sie meinen, sie können sich das erlauben. Das war für mich entsetzlich. Und ich verfolge natürlich auch den Lebensweg der anderen. Und dieser Moment, der jetzt 20 Jahre her ist, ist immer noch etwas, was die Menschen beschäftigt.
Das ist ein Trauma. Ein Trauma, das ist nämlich das, was ich vorhin erzählen wollte mit dem Autounfall. Was dann viele Jahre später passiert ist, während meiner Ausbildung zum Therapeuten, haben wir Traumaarbeit gemacht. Seitdem ist bei mir was weg. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, die Leute werden traumatisiert, wenn das nicht vernünftig Absolut. Läuft. Und du hast gerade vom häufigen Elend gesprochen. Die Leute haben den Kopf unterm Arm und sollen sich dann wo irgendwie neu bewerben. Das funktioniert natürlich gar nicht. Ne? Und darum ist deine Arbeit so wichtig.
Es hat mit Angst zu tun. Also genau. Da haben ja dann offensichtlich die Chefinnen und Chefs nicht den Mut gehabt, ein Format zu wählen, was fair und auf Augenhöhe ist, und haben stattdessen, jetzt wenn man gerade zuhört, was du gesagt hast, haben stattdessen eine arme Sekretärin geschickt, quasi als Scharfrichterin.
Feiglinge, würde ich sagen.
Ja, Feiglinge. Also ja, absolute Feiglinge vor dem essentiellen Thema, wo man einfach sagen muss, ich stehe vor euch, ich habe eine schwierige Botschaft für euch, ich habe es entschieden, die Folgen tun mir leid, aber das ist die Entscheidung. Dann kann man wütend werden, dann kann das Gegenüber sich aufregen oder einfach still rausgehen. Das ist auf Augenhöhe. Und das Trauma in dem Fall passiert, weil sich die Verantwortlichen entziehen. Und das meinte ich mit der Verantwortung, die man hat als Führungskraft. Du musst nochmal fürs Unternehmen stehen. Ob du die Entscheidung toll findest oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, weil auch die Führungskräfte, die es entschieden haben, werden nicht alle gesagt haben, super, ich wollte schon immer mal 20% abbauen hier. Aber um den Menschen, die gehen müssen, um deren Willen musst du eigentlich als Führungskraft da stehen. Und das ist das, was ich meine, was einen Unterschied macht. Natürlich kannst du das so machen. Und dann kriegen die halt so lange Geld, bis sie unterschrieben haben. Aber der Schaden wirkt nach. Völlig unnötig. Man hätte sich auch auf Augenhöhe trennen können.
Jetzt hast du ja für dich eine Vision. Wenn du jetzt sagst, ich bin Berater von Unternehmen, führt Trennungsprozess auf Augenhöhe. Was ist deine Vision?
Also meine Vision ist, das Schlechte besser machen. Das wird nie gut. Ein Trennungsprozess wird nie gut, weil er hat mit Trauer zu tun, und Trauer an sich ist nie gut. Es ist eine Krise, aber man kann das besser machen. Und ich meine, man macht es besser, indem die beteiligten Führungskräfte wie HRler sich bewusst machen, was sie da tun, eine andere Haltung dazu entwickeln, indem sie einfach das verinnerlichen, was wir gerade besprochen haben. Dann ist man als normaler Mensch schon anders gepolt, wenn man da reingeht. Und dann plant man solche Prozesse auch anders. Ja, dann kommt niemand auf so eine verrückte Idee, wie du sie gerade beschrieben hast. Und eine Choreografie zu entwickeln, wie man so etwas gut kommuniziert, wie man die Menschen, die es kommunizieren, gut darauf vorbereitet, wie man die auch in der Zeit dieses Trennungsprozesses, der dann ja durchaus vielleicht ein bisschen länger ist, wie man die begleitet, damit die hinterher weiter gut arbeiten können, und wie man die anderen begleitet, die eben betroffen sind, in gleicher Art und Weise sozusagen begleitet. Das ist das, was ich glaube, was es braucht in Zeiten, wo wir wissen, dass die Menschen da nicht nur einfach Arbeitsmittel sind, sondern essentieller Teil unseres Erfolges, und dass es auch Teil unseres Weges sein kann, dass sich die Wege trennen. Aber genauso wie wir um jemanden werben, mit allen Mitteln, die wir haben, und uns erklären, wer wir sind, wenn wir jemanden für uns gewinnen wollen. So kann man genauso, glaube ich, mit Einsatz und Herzblut sich an der Stelle trennen. Und qualifizieren ist das eine, Haltung ist das andere an der Stelle. Und es ist nicht Raketentechnik. Auch Trauerarbeit ist nicht Raketentechnik. Nee. Es ist den Dingen in die Augen schauen. Und das kann man üben, und dessen kann man sich bewusst werden. Und da kann man auch als Team zusammenarbeiten an der Stelle.
Welche Rolle als Beschleuniger dieses Trends spielt so eine Kununu?
Ich glaube, das hat eine enorme Wirkung, weil Kununu ist letztlich die Kundenbewertung von Amazon oder sonst woher, die Produktbewertung von Amazon oder sonst woher für einen Arbeitgeber. Ja, ich gucke eigentlich nur noch, wie viele Sterne sind da, und ich überlege eigentlich nur noch ab einem gewissen Mindestmaß an Sternen, wenn ich da irgendwo hingehe, und dann lese ich mir mal durch und gucke, was die Leute schreiben. Und zwei Geschichten oder nur eine Geschichte von so einer Trennung auf Kununu, dann gehe ich woanders hin. Und ganz ehrlich, ich kann es mir ja aussuchen. Ja, wenn ich gut bin, kann ich mir aussuchen, wo ich hingehe. Warum sollte ich in einen Laden gehen, über den jemand schreibt, wie fürchterlich es ist, wenn der Weg auseinandergeht? Weil ich weiß, ich werde nicht wie mein Urgroßvater bei Blum und Voss in Rente gehen, sondern ich werde irgendwann entweder mich selber trennen von diesem Unternehmen oder das Unternehmen wird sich entscheiden. Ist nicht schlimm. Es kommt nur darauf an, wie sie es machen.
Ich habe das gerade gemerkt beim oder gesehen und mitbekommen beim ehemaligen Kunden von mir, der seine ganze IT-Abteilung rausgeschmissen hat aus total perfiden Gründen. Und dann haben die wirklich alle regelmäßig bei Kununu geschrieben. Und das Einzige, was denen einfiel, ist immer zu schreiben, hätten Sie das mal eher gesagt, dann hätten wir mal drüber sprechen können. Da habe ich gesagt, wie blöde seid ihr eigentlich, dass ihr immer den gleichen Satz schreibt. Das sagt doch quasi für jeden Halbvollidioten, dass bei euch keine Kommunikation stattfindet. Und genau das war auch der Fall. Also die sind nicht mal geschickt genug, da wirklich jemanden hinzusetzen, der Kommunikation versteht, um das irgendwie glatt zu bügeln. Und da habe ich gemerkt, diese Wertigkeit von Kununu haben viele Leute noch gar nicht auf dem Schirm.
Ich habe das letzte von einem gehört, der als Inhaber 80 schlechte Bewertungen auf Kununu gelöscht hat, hat löschen lassen. Weil das kann man wohl als Arbeitgeber, kann man das wohl machen. Dachte ich auch, der hat's verstanden.
Ja. Und das Schöne ist, damit sind sie aber nicht aus der Welt. Kapitän, ja. Bitte? Nee. Nur weil du sie löscht, sind sie nicht aus der Welt.
Das ist so ähnlich wie ein Flugkapitän, wenn ein Flugkapitän irgendwo eine Lampe leuchtet immer und er klebt einfach was drüber. Genau. Und sei es so, alles in Ordnung.
Ja. Solange ich noch irgendwo Platz habe, zwischen meinen Aufklebern nach draußen zu gucken. Nein, ich glaube, das ist mit einer anderen Haltung, die wir den Menschen entgegenbringen müssen und können, die für uns arbeiten. Die sind einfach ein kostbares Gut, und deswegen kann man auch auf Augenhöhe unterwegs sein.
Jetzt sagt mein altes BWLer-Herz, it's all about incentives. Also was für Incentives kriegt denn der oder sollte der HRler kriegen? Ach, lauter deutsche Wörter. Also was für ein Belohnungssystem setze ich in Kraft, damit meine Personalverantwortlichen diese Haltung auch tatsächlich lernen und auch leben?
So simpel funktioniert Belohnung für mich nicht an der Stelle, aber das ist ein ganz einfach, die Abwesenheit von Schmerz ist eine große Belohnung. Und ein Trennungsprozess in einem Unternehmen löst in einer HR-Abteilung enormen Schmerz aus. Ja, also das ist meine Erfahrung in ganz verschiedenen Unternehmen, denen wir es gemacht haben. Wir sind Profis darin und trotzdem kostet es unglaublich viel Kraft und Schmerz in der Organisation. Und wenn du das abwenden und keiner ist ja der kalte HR-Roboter, der da nur die Dinge erledigt. Wir sind tendenziell Menschenliebhaber als Personaler. Ja,
liegt in der Natur der Sache.
Genau. Und das Incentive besteht darin, dass man Menschen etwas lieber haben kann an der Stelle. Und weil es kommt nah an unsere Natur ran, glaube ich, dass wir etwas Gutes tun, dass Menschen sich dadurch entwickeln, weil das passiert. In einer Krise passiert ja auch Entwicklung, ja. Wir wissen das alles, deswegen machen wir diesen Job. Wir müssen es nur wachrütteln. Ich brauche dafür, oder ganz ehrlich, man braucht dafür keine Prämien. Aber wenn man will, kann man den Vergleich anstellen. Das rechnet sich mit Sicherheit. Wie lange dauert es, sich von einer Gruppe von Mitarbeitern zu trennen, die nicht betreut und begleitet werden, die man versucht, kalt rauszukanten, wenn man es nicht wirklich rechtlich kann? Und wie lange dauert es und wie viel Geld kostet es damit auch, sich von einer Gruppe zu trennen, die gut betreut und begleitet ist, wo man den Prozess gut gemacht hat. Und ich gehe eine Wette ein, Kiste Bier oder auch mehr, dass auch das BWLer-Herz da richtig positiv ins Rechnen kommt. Es lohnt sich auch finanziell, ja, ja, wenn Menschen sich schnell entscheiden können.
Ja, das sagen wir ja auch immer. Das ist das größte Performance-Steigerungsmodell, was es überhaupt gibt, ist, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, im Rahmen ihrer Stärken aktiv zu werden.
Und ihrer Bedürfnisse.
Genau.
Aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass das bei einigen Hardcore-BWLern gar nicht so richtig ankommt.
Ja, aber die sterben ja aus. Ja. Aber ganz ehrlich, die kommen aus der Zeit, als Geld die limitierende Ressource in Unternehmen war. Mhm. Ja, da war der Finanzer, der BWLer, der war der Halbgott, weil der sorgt dafür, dass Geld reinkommt. Geld ist nicht mehr die limitierende Ressource. Geld wird dir nachgeschmissen, wenn du zur Bank gehst. Mitarbeiter sind die limitierende Ressource und die Kompetenzen der Mitarbeiter sind die limitierende Ressource.
Demografischer Wandel.
Ja. Deswegen hat auch das Manager-Magazin in der aktuellen Ausgabe dem Narzissmus einen Leitartikel gewidmet. Finde ich auch ein schönes Bild, wo ein junger Herr mit blankem Oberkörper und einer weißen Jeans auf einem Schimmel an einem Strand reitet. Mhm. Und überschrieben ist das mit Narzissmus. Denn der Narzissmus in den Führungsetagen, der stirbt leider nicht aus. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen gucken, was wir tun können, damit wir relativ weniger Narzissten nachzüchten, die dann wiederum sagen, also der Robert als HRler, das ist ein Erfüllungsgehilfe, der liebt Menschen, dann kann er sie auch ordentlich rausschmeißen und zwar bitte ohne viel Geräusch. Also das, was du machst, deine Vision, auf Deutsch gesagt, hängt doch aber auch damit zusammen, was auf der Führungsebene 1 an Erkenntnis und Verständnis einsetzt zu diesem Thema. Wie seid ihr da auch als Lehrmeister, als Trainer eurer Führungsmannschaft unterwegs? Was kann man da tun und was habt ihr da schon erreicht?
Also ich glaube tatsächlich, es gibt drei Wege, wie man da was bewegen kann. Auf der Ebene sind Zahlen immer ein guter Wert. Also wenn man tatsächlich du musst es nicht mal beweisen, du musst nur die Exercise durchrechnen, was kostet es mich, wenn ein Mitarbeiter oder 100 Mitarbeiter das Unternehmen einen Monat früher verlassen, als auf einem anderen Weg. Da gehen einem schon die Augen auf bei größeren Abbauprozessen. Das zweite ist die Erfahrung, die diese Menschen selbst gemacht haben. Ja, also jetzt spreche ich nicht von dem absolut verbohrten Narzissten, sondern von den normalen Menschen, die es ja auch geben soll auf Führungsetagen, habe ich gehört. Und ich habe viele davon getroffen. Entweder als sich Trennende oder als getrennt werdende, haben sie alle diese Erfahrung gemacht und sind dankbar, wenn es Lösungswege gibt, die besser sind. Und indem man aufzeigt, wir sprechen nicht über viel Geld im Vergleich zu dem, was wir hier normalerweise tun. Und ich glaube, der Mehrwert, dann sind es schon vier, der Mehrwert für die Menschen, die übrig bleiben und die Motivation der Menschen, die übrig bleiben, wenn das nicht überzeugt, dann kann ich eben auch nicht helfen. Aber in so einer Organisation, in der das nicht überzeugt, da würde ich auch nicht reingehen.
Ich gebe dir noch was Fünftes mit auf den Weg. Das kannst du mit aufnehmen in deine Aufzählung. Das ja doch ernsthaft. Das ist das SG&E, also Social and Environmental Governance, auf Deutsch die Nachhaltigkeitsforderungen, die immer stärker aus dem Markt auch angestellt werden, ja. wo die Führung auch eine große Rolle spielt und eben die Personalentwicklung und immer mehr, und wir haben das gerade gestern diskutiert, auch immer mehr Finanzierer, Banken gehen darauf und das wird sich in Zukunft dramatisch beschleunigen mit Nachhaltigkeit, Klimawandel und so weiter. Das heißt, es ist also tatsächlich nicht nur eine Reputationsthematik, sondern ist auch das sich öffnen oder verschließen relevanter Finanzierungsquellen, die damit einhergeht, wie ich mit meinen Leuten umgehe.
Genau, und es rückt in den Vordergrund, in den messbaren Vordergrund, das finde ich eine tolle Entwicklung, dass die Unternehmenskultur einen wirklichen Wert hat. Wenn ich noch an meine Studienzeit denke, ich hatte einen Professor Pullich, ich nenne ihn ruhig mal, weil der immer noch aktiv ist. Der tat mir immer so ein bisschen leid, weil er an einer Front gekämpft hat, wo das Bewusstsein nicht da war, wo die Mitarbeiter quasi noch an den Bäumen hingen und man brauchte sie nur pflücken und Geld die limitierende Ressource war. Das heißt, er hat mit seinem großen Menschherz an einer aussichtslosen Front gekämpft. Und ich mochte den sehr gerne. Ich habe auch bei ihm im Lehrstuhl gearbeitet und ich sehe mich heute in meiner jetzigen Zeit in einer viel, viel besseren Position. Weil damals hatte die Unternehmenskultur gar keinen Wert. Heute hat sie einen Wert. Das heißt, so wie sie einen messbaren Wert hat, und was du gerade gesagt hast, das Beispiel, ist ja der Beweis dafür, da kann man auch wirklich was bewegen. Und das ist eine tolle Geschichte. Und du sagtest gerade, sie gibt es noch, die Narzissten. Ich glaube aber auch, mit dem steigenden Wert der Unternehmenskultur wird dieses System die Narzissten peu à peu ausspucken.
Ja, die sterben aus, die trocknen aus, weil sie nicht mehr, glaube ich, das, was die zum Überleben ja auch brauchen, nämlich eine gewisse Kultur brauchen die ja zum Überleben. So, wenn sie von der Kultur abgeschnitten werden, dann vertrocknen halt auch die Narzissten da oben. Also wird noch ein paar Generationen dauern, glaube ich, bis sie alle weg sind. Aber in die Unternehmen, wo solche Menschen Unternehmenskulturen prägen, werden nicht die Kompetenzen, die Menschen, die Treiber reingehen, die sich's aussuchen können.
Da möchte ich an dieser Stelle wirklich weil wenn man sich mit Narzissten beschäftigt, und das ist die große Gefahr dabei, die sind sehr sympathisch und sehr charmant. Und darum fallen so viele drauf ein. Also wenn euch da draußen sich jemand bewirbt als Führungskraft und der ist sympathisch und charmant, guckt genau hin. Weil es könnte ein Narzisst dahinter sein. Es muss nicht, aber es kann. Und das ist die große Gefahr, warum diese Leute immer noch eingestellt werden, weil die treten auch auf und mit die strahlen eine unheimliche Sicherheit aus, hinter der sie ihre Unsicherheit verstecken. Und das ist für jemanden, der da nicht geschult ist, erstmal nicht sichtbar. Und deswegen ist es für mich eine Botschaft, die ich gerne nach draußen senden möchte, weil die laufen immer noch rum, die Narzissten.
Und ich glaube, der Lackmustest, den man relativ schnell machen kann, ist, wenn Menschen zugeben können, dass sie nicht stark sind, dann hast du es tendenziell nicht mit einem Narzissten zu tun. Und eine Situation wie zum Beispiel Trennung ist eine Situation, in der man auch mal zugeben kann, nicht stark zu sein. Mhm. Und aber das ist der schnelle Test.
Ja, super, finde ich gut. Ja, passt.
Ja, apropos noch ein paar Impulse mit Blick auf die Zeit. Es ist ja auch immer wichtig, dass wir nach draußen Impuls geben, positive über das Thema, was wir sprechen. Was sind so deine paar Giveaways, 3 bis 5 Tipps, Tricks oder Messages, die du da noch raussenden möchtest?
Ja, also Nummer 1 ist, Trennung fühlt sich in dem Moment für alle Beteiligten schlimm an. Aber wenn man die Chance hat, in der Retrospektive drauf zu gucken, ist es meistens viel besser. Das ist eine Ressource, die man sich, glaube ich, in die Situation mit reinnehmen kann und sagen kann, es fühlt sich schlecht an, aber es wird besser. Nummer 1. Nummer 2 ist, man hat es zum nennenswerten Teil in der Hand, wie man es gestaltet. Ja, und da geht es nicht immer um mehr Geld oder um mehr irgendwas, sondern es geht darum, dass man mehr von dem, was man als Ressource hat, sich selber einbringt. Wenn ich das tue, gehe ich mit weniger Verletzungen raus, als wenn ich es nicht tue. Und ich glaube, immer dann, wenn Abbauprozesse tatsächlich anstehen und geplant werden, und selbst wenn ihr in einer Welt arbeitet, in der das noch nicht gewünscht ist, ihr selber könnt einen Unterschied machen, wie ihr die Gespräche führt, wie ihr die Führungskräfte begleitet, als Führungskraft, glaube ich, wie ihr wirken wollt an der Stelle. Und das macht für die Menschen schon einen großen Unterschied. Und es führt trotzdem zum gleichen Ergebnis. Menschen trennen sich von Arbeitsplätzen. Aber mit der Bereitschaft, sich auf Augenhöhe einzulassen in die Situation und zu verstehen, was beim Gegenüber passiert, führt es nicht zum Trauma. Es führt nicht zu den Traumata, über die wir gerade gesprochen haben, sondern es ist eine Krise. Und Krisen haben eben die Chance, auch stärkend zu wirken. Und das ist der Job, glaube ich, den wir als Verantwortliche da haben, egal ob als Führungskraft oder als HRler. Wenn du dich reinwagst, tut's weniger weh für alle Beteiligten.
Ja, mir fällt noch ein, dass ein zufriedener Kunde das 1 bis 2 erzählt, aber ein unzufriedener Kunde 7 bis 10.
Bad news travel fast.
Exactly right. Das heißt also, es ist auch in meinem eigenen Interesse, dass die Mitarbeiter, auch wenn der Prozess für sie schwierig ist, eben nicht rausgehen, unzufrieden, unglücklich, traumatisiert und jedem erzählen, bei dem kannst du nicht arbeiten, weil die behandeln dich nur wie Dreck.
Und ich glaube, die Stellgröße von all dem, was du gerade gesagt hast, ist die Stärke der Führungskräfte und den Mut aufzubringen, wirklich da offene Visier ranzugehen.
Ja, es braucht Mut, es braucht die Bereitschaft, verletzlich zu sein, und doch wird der Mut da nicht gefordert. Also du musst nicht über irgendwas Großes, Wildes springen oder irgendein wildes Biest besiegen. Du brauchst nur den Mut, in die Situation reinzugehen und mit einem offenen Visier reinzugehen. Das finde ich, kann man von allen Beteiligten verlangen.
Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort,
genau. Ja. Passt gut. Genau. Aus unserer Zeit. Wir wollen es nicht zu lange.
Ja, genau. Jetzt kleiner Gruß an den Christian, einer unserer Podcast-Hörer.
Der hat gesagt, 33 Minuten.
33 Minuten wäre auf dem Fahrrad unterwegs und wir sollen die Podcasts kürzer machen. Haben wir gesagt, okay, mit Fahrrad aus dem Keller holen und Helm aufsetzen.
Und notfalls noch putzen.
Genau. Sind wir bei 43 Minuten. Ich hoffe, dass er diesen Podcast auch bis zum Ende hört. Robert, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht.
Ja, es war mir eine Freude. Mach's gut, ihr Lieben.
Bis tschüss, bald. Schönes Wochenende.
Ciao. Ciao. Rebellentalk. Der große Freiheit.com